Macht, Sex und Geld regieren die Welt. Gerangel um Machtpositionen, sexuellen Abenteuer, wohin man schaut. Und Geld ist ja zurzeit das Thema in der Welt. Lars Riese, ein Abgeordneter aus Norwegen, der sprach beim Gebetsfrühstück im Weißen Haus von der Einsamkeit der Mächtigen und den Gefahren, die mit hohen Ämtern verbunden sind. Er sagte, für uns Politiker sind die Gier nach Macht, die Gier nach Sex und die Gier nach Geld eine permanente Versuchung. Je höher man kommt, je dünner wird die Luft, umso größer sind auch die Gefahren. Darüber kann man so manches auch nachlesen. Aber ich denke, nicht nur Politiker haben damit zu tun, sondern ich glaube, jeder Mensch, auch jeder Christ und auch für jeden Pastor sind da so Stolperdrähte. Ein US-Pastor mit Freudenmädchen erwischt. Die Frau eines bekannten Seelsorgers verlässt Mann. Pastor trägt falschen Doktortitel. Gemeindeleiter mit Kasse durchgebrannt. Also wir merken, das ist nicht nur etwas, was mächtigen Menschen in hohen Führungspositionen betrifft, sondern ich glaube, diese Thematik betrifft uns alle und ich bin auch in allen drei Bereichen irgendwo tangiert. Macht, Sex, Geld haben in sich eine ganz große Macht. Und sie können uns Menschen entweder zum Fluch oder zum Segen werden. Zu ganz Positiven, das Leben bereichern oder das Leben auch in irgendeiner Weise nach unten führen. Das sind ja die drei großen Themen, mit denen sich Menschen immer beschäftigt haben. Es sind auch die Themen, die Dostojewski in seinem Roman Der Idiot so ganz einfühlsam behandelt hat. In dem Roman wird die Christusfigur, Prinz Myschkin, in eine Kultur hineingeworfen, die von Reichtum, Macht und sexueller Eroberung besessen ist. Nur der Prinz, der ist ganz außergewöhnlich, der hat keinen Stolz, der hat überhaupt keine Gier, der hat keine bösen Absichten, der ist noch nicht mal neidisch und der hat keine Eitelkeit. Und sein Verhalten ist so unnormal, dass die Leute nicht wissen, was sie von ihm halten sollen. Sie vertrauen ihm zwar wegen seiner Unschuld und seiner Einfachheit, aber sie beurteilen ihn wie einen Idioten, weil diese Hintergedanken ihnen völlig fremd sind, weil ihm Hintergedanken völlig fremd sind. Er macht sich nichts aus Prunk und Reichtum, auch nicht aus öffentlicher Anerkennung. Ihm ging es nur um die Wahrheit, so lesen wir da. Und nun stellen Sie sich mal einen solchen Typen vor, dass der in der Bildzeitung präsentiert würde. Stellen Sie sich einen solchen Typen mal vor, wenn er in einer Fernsehsendung auftreten würde. Das wäre langweilig. Das wäre uninteressant. Die Frage, die sich durch den Roman zieht, ist, wer ist eigentlich der Idiot? Vielleicht ist der wahre Narr derjenige, der sein Leben von diesen Dingen beherrschen lässt, statt sie zu beherrschen. Der von ihnen versklavt ist, statt sie zu gebrauchen. Und hier merken wir schon bei diesem Thema Macht, Sex, Geld, das sind Herausforderungen. Da sind wir persönlich herausgefordert, wie wir damit umgehen, wie wir uns dazu verhalten und wovon abhängt, ob viel Gutes oder Negatives in unser Leben hineinkommt und in das Leben anderer Menschen. In der Tat, diese Bereiche, diese drei Bereiche, die haben eine helle, positive Seite und sie haben auch eine dunkle, negative Seite. Und darüber wollen wir gemeinsam nachdenken. Das erste, Geld regiert die Welt. Ein Psychologe hat einmal gesagt, die Leute bemühen sich mit allen möglichen Tricks herauszufinden, was andere verdienen, weil das Geld in unserer Gesellschaft ein Symbol der Stärke, des Einflusses und der Macht ist. Und nochmal Dostojewski, er schreibt, jeder ist heutzutage von einer solchen Gier besessen, sie sind alle so von der Idee des Geldes überwältigt, dass sie scheinbar verrückt geworden sind. Zitat Ende. Managergehälter sind in aller Munde in unserem Land. Börsennachrichten sind für viele von uns die moderne Bibel. Ich war mit irgendjemandem im Urlaub und das war morgens früh ein Ritual, die Zeitung lange zu studieren. Wie sieht es an der Börse aus? Ich war die Tage auf der Post und ich studiere dann auch immer so ein bisschen die Leute. Und da war eine Oma, liebe, nette Oma, 80 Jahre, schätze ich sie ein, Lottoschein ausgefüllt. Und ich habe so oft zum Leidwesen meiner Frau die Angewohnheit, mit Leuten dann so das Gespräch anzufangen. Ob sie schon mal darüber nachgedacht hat, wenn sie eine Million gewinnt, was sie macht. Und wenn die Million vielleicht mal in 10-Euro-Scheinen ausgezahlt wird, wie lange sie braucht, ob sie das noch überlebt, diese Summe zu zahlen. Oder irgendwie so etwas, das interessiert. Aber interessant, wie viele Leute da spielen. Und ich freue mich immer an den, 5 Euro oder was, die ich gespart habe. Liebe Zuhörer, ich glaube, wir brauchen heute ein neues Gelübde auf die Geldpolitik. Ich bin kein Finanzgenie an der Stelle und Manager. Aber ich glaube, wir brauchen heute ein neues Gelübde auf die Geldproblematik, was den modernen Wahn nach Reichtum ablehnt, ohne in eine krankhafte Askese hineinzukommen. Es muss ein Gelübde sein, das uns herausfordert, Geld zu benutzen, ohne an der Stelle dem Geld zu dienen. Jesus sprach sehr oft vom Geld. Das hat mich erstaunt, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Dass Jesus, der Sohn Gottes, so viel von dem Geld gesprochen hat. Er sprach davon, dass Geld eine Gefahr für den Menschen sei und dass Geld auch unsere Beziehung zu Gott beeinflussen kann. Das hat ja Ludwig Erhard einmal gesagt in den 60er Jahren. Ich wollte dem deutschen Volk Wohlstand vermitteln. Aber ich wusste nicht, wenn das deutsche Volk Wohlstand bekommt, dass ich gleichzeitig die Kirchen damit lehre. Da gibt es einen Zusammenhang. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Oder sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie von Motten und Rost zerfressen oder gestohlen werden. Sammelt euch lieber Schätze bei Gott. Die werden auch nicht von Motten, Rost und Einbrechern entwendet werden können. Oder diese Warnung, hütet euch vor Habgier. Da ist ja so ein Mann, dem alles gelingt und der deshalb immer expandiert und Großes vorhat. Und dann sagt er, wenn ich das erreicht habe, dann will ich mein Leben genießen. Und dann kommt da diese kalte Dusche. Da heißt es, du Narr, heute Nacht wirst du abtreten müssen, sterben müssen. Wem gehört alles, was du angehäuft hast? Du musst Bilanz ziehen, vor Gott Rechenschaft ablegen. Wie stehst du da? Du kannst die Mille nicht mitnehmen. Wenn wir das hören, da haben wir den Eindruck, Jesus übertreibt. Geht Ihnen das auch so? Jesus übertreibt. Und man bekommt Angst, weil man automatisch spürt, das steht allem entgegen, was wir gewohnt sind, was man uns beigebracht hat. Jesus spricht von einem Gott-Mammon. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Und damit meint er eine Macht, die uns beherrschen will. Eine Gier, die uns nur sehr schwer zufrieden sein lässt. Eine Kraft, die uns antreibt, die unser Denken und Handeln bestimmt und unsere Herzen erobert. Und eine Fähigkeit, die Menschen an sich binden kann und einwickeln kann. Und an anderer Stelle heißt es, Geldliebe ist eine Wurzel vieler Übel. Geldliebe ist eine Wurzel vieler Übel. Da hängt so viel mit zusammen. Und lässt das Herz nicht zur Ruhe kommen. Lässt das Leben letztendlich nicht genießen. Und Gott möchte, dass wir leben. Wirklich leben. Wenn wir die dunkle Seite des Geldes spüren, dann können wir, glaube ich, auch die radikale Kritik von Jesus etwas besser verstehen. Da ist von diesem Gott Mammon die Rede. Und die Frage ist, darf ich es mal so sagen, wie bleiben wir Herr übers Geld? Wie bleiben wir Herr übers Geld? Dass mich keiner missversteht. Ich spuck auch nicht in die Lohntüte. Und ich reiche auch nicht meine Kündigung ein, wenn ich eine Erhöhung kriege. Des Lohnes. Das ist nicht gemeint. Aber wie bleiben wir Herr über das Geld? Antwort: indem man die dunkle Seite mit der hellen Seite durch die guten Möglichkeiten bekämpft. Für mich ist ein Wort unwahrscheinlich wichtig geworden in der Bibel. Davon bin ich begeistert. Und ich freue mich, dass ich das leben kann. Ich bin mit 20 Jahren zum Glauben an Christus gefunden. Und ich freue mich, dass dieser lebendige Herr das in mir verwirklicht hat. Und dafür möchte ich gerne antreten. Das Wort steht im Philipperbrief und da heißt es: ich habe gelernt, mich mit dem zu begnügen, was ich vorfinde. Ich kann Not leiden, ich kann arm sein und ich kann im Wohlstand leben. Ich kann satt sein und hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss in meinem Leben. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich dazu fähig macht, und das ist Christus. Haben Sie das? Spüren Sie, wenn ich das gewinnen könnte, dann habe ich ein Fundament, was mich unabhängig macht von den Wechselfällen des Lebens, von Erfolg oder Misserfolg. Dann habe ich wirklich ein Fundament, von dem ich starten kann und auf dem ich leben kann. Ich habe gelernt, ich kann beides. Ich kann arm sein, kann reich sein. Ich kann Überfluss haben oder zu wenig haben. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich dazu fähig macht. Das kann man ja dann wirklich in die anderen Lebensgebiete mit hineinnehmen. Und dann merkt man, dass Christus die große Findung unseres Lebens ist. Christus die große Konstante in unserem Leben sein will. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin, dass man auch dieses wichtige Gebiet des Geldes unter Kontrolle hat? Ich möchte Ihnen in aller Kürze 4 Tipps geben. Erstens, beurteile, bevorzuge, ehre niemand wegen seines Geldes und wegen seines Standes. Das wird sogar in der Bibel mal beschrieben. Wenn jemand in die Kirche kommt, toll angezogen, teure Halskette oder was weiß ich, dann ist das was ganz Großartiges. Jetzt kriegten wir mal Besuch, da sagte meine Frau: Mensch, so eine Person war noch nie in unserem Haus. Die war so behangen mit vielen Dingen. Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ich habe das gar nicht gemerkt. Aber so sind eben Männer. Ich gucke woanders hin, was wird da gesagt. Also meine Frau hat mir dann erzählt, wie viele Zigtausende da die Frau in unserem Wohnzimmer spazieren geführt hat. Ich habe es gar nicht gemerkt. Erstens, beurteile, bevorzuge, ehre niemand wegen seines Geldes. Das ist so wichtig. Wie oft machen wir Bücklinge an den Stellen, werden unsicher, beurteilen Menschen so. Ich habe es erlebt, es gibt keine Unterschiede zwischen Arm und Reich. Die Probleme, die gehen durch. Die Probleme in Ehen, Familien und so weiter betreffen alle. Zweitens, gib Geld auf der Werteskala einen ganz tiefen Platz. Auf jeden Fall unter Freundschaften und Beziehungen. Das ist so wichtig. Freundschaft und Beziehungen pflegen, gewinnen und pflegen, ist wichtiger, als an der Stelle hochzukommen. Und dann drittes, eigne dir eine neue Sichtweise über Hab und Gut, Geld und Besitz an. Das ist anvertrautes Gut von dem Eigentümer Gott. Da tun wir uns schwer, oder? Da tun wir uns schwer. Das ist doch unser Recht, das ist doch unser Besitz. Und da hat niemand reinzureden, da bestimme ich ganz allein drüber. Das ist mein sauer verdientes Geld. Die Sichtweise der Bibel ist eine andere. Da heißt es: die Erde und alles, was darin ist, gehört Gott. Die Erde und alles, was ich bin, gehört Gott. Das ist revolutionär. Das ist die Sicht der Bibel. Wir sind Verwalter, nicht Besitzer. Uns ist etwas anvertraut worden. Wir sind Mandatare Gottes, Verwalter Gottes, mit allem. Geld, Gaben, Gesundheit. Wir merken, das haben wir nicht in der Hand. Heute sind wir quietschvergnügt. Und wir sind gesund und morgen kann das ganz anders sein. Anvertraut von Gott. Indem wir lernen, Geld und Besitz als gnädige Geschenke eines uns liebenden Gottes anzusehen, entdecken wir, wie unser Verhältnis zu Gott sich ändert. Da geschieht etwas. Unser Verhältnis zu Gott wird anders. Und unser Verhältnis zum Geld und Besitz wird ein anderes sein. Und ein vierter Gesichtspunkt: Lerne das Geben und Teilen. Keine Angst, ich bin auch nicht bei der Kollektenrede. Lerne das Geben und Teilen. Es gibt nichts, was dem Geizkragen in uns besser an den Kragen geht. Geben ist eine Hauptwaffe, um der Geldliebe Mammon zu entgehen. Und indem wir Geld auch weggeben, erlangen wir einen Sieg auch über die dunklen Mächte, die da ruhen, die uns niederdrücken. Geld abgeben, das muss man lernen. Abgeben, investieren in das Reich Gottes, investieren in Menschen, der eine da und der andere da. Und mit dem Geben können wir unsere Liebe zu Gott unter Beweis stellen, weil es immer ein Teil von uns ist. Und das Teil, was wir abgeben, steht für das Ganze. Ich weiß mich von Gott abhängig und von meinem Schenken und von seinem Schenken. Und wenn er morgen den Hahn zudreht, dann stehe ich im Dunkeln. Gott will unser Bestes und Gott möchte eins, dass das Geld uns nicht hat, sondern dass wir das Geld haben. Dass wir auch darüber Herren sind, fröhliche Herren, dass wir darüber bestimmen, aber uns nicht bestimmen lassen. Liebe Freunde, und wenn man diese Sicht für sein Leben gewinnt, dann liegt darin eine Freiheit, eine unwahrscheinliche Freiheit. Und die kann man wirklich genießen. Gott will unser Bestes. Und wir sollen nicht in den Sog von Abhängigkeiten hineinkommen. Zweitens, Sex regiert die Welt. Was erleben wir nicht heute auf diesem Gebiet? Schauen wir mal, in der Tankstelle, der Zeitschriftenstand oder die Angebote unserer Fernsehprogramme. Und dann merken wir die Versuchungen, an der Stelle in irgendeiner Weise Schaden zu leiden. Die sind unwahrscheinlich groß. Das Bombardement der modernen Medien, die ist für keinen von uns leicht zu überleben. Und wie oft habe ich Menschen in der Seelsorge, die hier festhängen, die tagsüber ein ganz anderes Gesicht haben und präsentieren müssen. Und in der Nacht spielen sich ganz andere Dinge ab, dunkle Dinge ab. Sex ist vielerorts eine Macht, die von Begierde, Sinnlichkeit und unkontrollierter Lust angetrieben wird. Und für ungezählte Millionen ist eine alles verzehrende Leidenschaft. Machen wir uns eins klar von vornherein. Sex ist nichts Neutrales oder Passives. Er versucht, die Herrschaft über die Herzen von Männern und Frauen zu gewinnen. Und da ist doch so vieles verzerrt. Ich will es nur zart andeuten. Pornografie, Kinderpornografie. Und wie viele Menschen hängen hier im Internet fest? Ich könnte Ihnen hier etwas sagen. Es ist eine Sucht, eine neue Form von Sucht. Und die macht vor keiner Position Halt. Seitensprung ist das Normalste der Welt. Warum nicht? Vielleicht kann man sich da sogar einen neuen Appetit für die eigene Ehe holen. Begierde. Hier meine ich nicht den eher zufälligen Blick oder flüchtige Gedanken, sondern Begierde heißt verselbstständigte, unkontrollierte sexuelle Leidenschaft. Und nun könnte ich an der Stelle noch manches so sagen über Nivellierung der Unterschiede zwischen Geschlechtern und vielem anderen mehr. Ich fand ein Zitat von diesem bekannten Buchautor C.S. Lewis. Er schreibt: Sie bekommen jede Menge Zuschauer für eine Striptease-Nummer. Also wie sich ein Mädchen auf der Bühne auszieht. Nun stellen Sie sich vor, Sie kämen in ein Land, wo Sie ein Theater mit der folgenden Nummer füllen könnten. Ein verdeckter Teller wird auf die Bühne gebracht, langsam wird das Tuch gehoben und kurz bevor die Lichter ausgehen, kann jeder noch erkennen, dass sich auf dem Teller ein Lammkotelett oder ein Stück Schinken befindet. Hätten Sie nicht auch den Eindruck, dass in dem Land etwas mit dem Verlangen nach Nahrung nicht stimmt? Haben wir nicht auch den Eindruck, dass hier in puncto Sexualität einiges nicht stimmt? Einiges nicht mehr mit dem übereinstimmt, was Gott eigentlich gemeint hat und was uns zum Segen und Genießen gedacht ist? Man müsste einmal fragen, ob viel sexuelle Aktivität und geradezu besessene Beschäftigung mit Sex in vielen Fällen überhaupt nicht sexuelles Interesse ausdrückt, sondern eher einem ungestillten Kontaktbedürfnis entspringt. Das heißt, das Fehlen echter, tiefer, tragfähiger Beziehungen, das ist das ursächliche Problem. Und wo das fehlt, da flüchtet man dann auch an der Stelle hier, findet hier irgendwo ein Ventil. Das Eigentliche liegt in einem ungestillten Bedürfnis in der Seele. Und da das nicht gefüllt und befriedigt wird, sucht man auf anderer Stelle Ersatz. Liebe Zuhörer, wie muss das Gott schmerzen? Wie muss das Gott schmerzen, was hier unter uns läuft und was wir zum Teil auch erleiden? In der Bibel finden wir eine hohe Achtung vor der menschlichen Sexualität. Wie könnte es auch anders sein? Gott ist doch der Designer des Lebens. Und er hat uns geschaffen mit unserer Sexualität. Das ist ja nicht irgendwo so nebenbei rangekommen, sondern das hat Gott in den Menschen hineingelegt. Sexualität hat viel mit Gott zu tun. Und in der Schöpfungsurkunde, Sie kennen das, da heißt es, er, Gott, schuf sie als Mann und als Frau, in aller Unterschiedlichkeit und in aller Polarität. Und er gab das Prädikatsurteil, siehe, es ist alles sehr gut. Siehe, es ist alles sehr gut. Sexualität gehört mit zur Ebenbildlichkeit. Unser Mannsein, unser Frausein, unsere Geschlechtlichkeit und die Fähigkeit zu lieben und Liebe zu empfangen oder geliebt zu werden, das gehört zum Wesensmerkmal wahrer Menschlichkeit und hat etwas mit unserer Geschöpflichkeit von Gott her zu tun. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Welch eine Sicht der menschlichen Geschlechtlichkeit. Und dann müssen Sie mal das Hohelied der Liebe lesen. Das ist ungefähr so im ersten Drittel am Ende. Müssen Sie mal lesen. Wenn Sie keine Bibel haben, sollten Sie sich heute noch eine kaufen. Und dann lesen Sie mal das Hohelied der Liebe. Da wird Liebe gefeiert. Da wird Liebe gefeiert. Und das ist großartig, was hier steht. Das ist ein ausgedehnter Kommentar zu dem, was wir in der Schöpfungsgeschichte lesen. Und sie waren beide sehr nackt. Und sie schämten sich nicht. Schämten sich nicht. Das angenommene Sexualität. Sie schämten sich nicht. Und dazu der Kommentar im Hohen Lied der Liebe. Und dann erleben sie etwas dort. Sinnlichkeit. Pur. Ohne Ausschweifung. Leidenschaft, leidenschaftliche Liebe, die Begeisterung aneinander, ohne Partnertausch. Und die Liebe, wirklich Liebe, ohne Gier, die nur haben oder besitzen will. Lesen Sie einmal das hohe Buch der Liebe, das hohe Lied der Liebe. Sie haben gewiss gedacht, dass sowas nie in der Bibel stehen könnte. Doch, es steht in der Bibel. Da bleibt kein Platz für die schlimmen Verdrehungen, die es gibt. Und ich muss es persönlich bekennen, was sich im Laufe der Kirchengeschichte abgespielt hat, auch im Punkto Sexualität, das schreit zum Himmel. Und das schlägt dem Fass den Boden aus, wo körperliche Begierde als schmutzig oder eklig, verdächtig angesehen wurde. Oder dass der Trieb nur da sei zur Fortpflanzung, um die Menschheit zu erhalten. All das hat sich im Laufe der Kirchengeschichte durch Menschen immer wieder weiter tradiert. Nein, liebe Freunde, wie schade, wie schmerzhaft und wie pervertiert, wie total isoliert wird Sexualität aus einer tiefen und dauerhaften Beziehung oder nur auf den Verkehr fixiert und eingeschränkt ist. Sexualität ist doch viel mehr. Sexualität ist viel mehr als die Konzentration auf die Geschlechtsorgane. Darf ich das mal so platt sagen an der Stelle? Sexualität ist umfassender. Bei einer Tasse Kaffee einen tiefen Austausch pflegen, wo sich Herzen berühren, sich über ein tolles Buch unterhalten, zusammen die herrliche Natur genießen. Das alles und noch viel mehr gehört auch mit zur menschlichen Sexualität. Wie haben wir das eingeschränkt, fokussiert, liebe Freunde, und wie arm sind wir dabei geworden. Natürlich ist genitaler Sex ein Teil des Ganzen. Aber menschliche Sexualität ist eine weitaus umfassendere Realität als nur der Koitus, so hat es jemand mal gesagt. Und wenn man das begreift, dann liegt hier auch die Erfüllung für Menschen, die nicht oder vielleicht nicht mehr in einer Ehe leben. Die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden, die ist für jeden Menschen da. Unabhängig davon, ob er in einer Ehe lebt oder nicht. Die Möglichkeit, wohltuende, tiefe emotionale Beziehungen und herzliche Freundschaften aufzubauen, die sind für jeden Menschen gegeben, unabhängig von seinem Stand. Ich habe noch nie gelesen, dass jemand aus Mangel an Geschlechtsverkehr gestorben sei. Das habe ich noch nie gelesen. Aber liebe Freunde, wenn wir keine Beziehungen haben, keine tragfähigen Beziehungen, dann sterben wir innerlich ab. Dann fehlt uns etwas, was zu unserem Menschsein gehört und wozu Mensch und wozu Gott uns auch geschaffen hat. Niemand ist darauf angewiesen, um ein erfülltes Leben leben zu können. Ich kenne viele Menschen, die nicht in einer Ehe leben oder nicht mehr in einer Ehe leben. Und sie leben ein tief erfülltes Leben. Ein tief erfülltes Leben. Ich möchte diesen Bereich nicht abschließen, ohne auf den heilenden Christus hinzuweisen. Wie wichtig ist das? Und man erlebt es ja immer wieder, dass junge Paare oder generell Paare in die Seelsorge kommen und man berät sie, man spricht mit ihnen und vor allen Dingen betet man dann auch mit ihnen. Man betet und bringt ihre persönliche Lebensgeschichte in Verbindung mit dem heilenden Christus. Und dass er seine Kraft und seine Liebe an die wunden Punkte hineingeht, damit er etwas heilen kann. Und dann gewinnen sie neue Erkenntnisse. Erkenntnisse, die von ihm stammen und die Liebe schön machen. Gott kümmert sich um solche Angelegenheiten. Und wir alle werden durch ihn besser, einfühlsamere Liebhaber. Gott ist Liebe. Und wenn wir mit ihm verbunden leben, dann werden wir auch von seiner Liebe ganz neu berührt. Und dann können bei Ehen wirklich dieser Mehltau weggenommen werden. Und da kann etwas ganz Neues zum Blühen kommen. Da kann Liebe wirklich erfrischt werden. Drittens, Macht regiert die Welt. Auch Macht berührt uns alle. Und wir üben alle in irgendeiner Form Macht aus. Der eine mehr, der andere weniger. Und alle menschlichen Beziehungen schließen den Gebrauch von Macht ein. Und wir sind auch alle von der Macht, die andere über uns ausüben, betroffen. Macht ist ja so ein echtes Paradox. Wir lieben und wir hassen sie. Und wir verachten die bösen Seiten, die wir auch schon kennengelernt haben. Und wir lieben vielleicht die guten Seiten. Und wahrscheinlich haben wir unsere Erfahrungen in beiden Richtungen gemacht. Wir ahnen, es gibt eine dunkle Seite der Macht, die zerstört, die dominiert und die manipuliert und die fesselt und die macht unfrei. Und es gibt eine schöpferische Macht, wo Menschen in einer positiven Weise berührt werden. Eine Macht, die befreit, die belebt und die verwandelt. Und dazwischen können und müssen wir uns letztlich immer wieder entscheiden. Schauen Sie, für mich ist das unwahrscheinlich wichtig, an der Stelle immer auf das zu hören, was die Bibel sagt, was Gott sagt. Gott hat wirklich unser Leben im Auge. Und er kann unser Leben zum Guten machen, in all diesen Punkten, in jedem einzelnen Bereich. Und ich bin begeistert davon. Und je älter ich werde, begeisterter davon, was Gott wirklich hier mit unserem Leben vorhat und was er tun kann. Jesus, der definiert die Bedeutung und Funktion der Macht einmal ganz neu. Und revolutionär, darf ich bitten? Die Herrscher der Völker, die Großen in der Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Mal so. Bei euch soll es anders sein. Wer von euch groß und etwas Besonderes sein will, der soll dem anderen dienen. Und wer von euch an der Spitze stehen will, der soll sich anderen unterordnen und ihnen dienen. Genauso wie ich nicht gekommen bin, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben freiwillig zur Befreiung für viele hinzugeben. Das ist ein revolutionärer Text. Und dann handelt dieser Herr revolutionär. Da sind eines Tages die 12 Jünger da mit ihm zusammen. Sie sind eingeladen zu einem Fest. Und dann bindet sich Jesus eine Schürze um und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Wir kennen das meist mit den Köpfen waschen. Nein, der Sohn Gottes bindet sich eine Schürze um und beginnt den Sklavendienst zu tun. Bückt sich und wäscht ihnen die Füße. Und dann sagt er, jetzt habe ich euch ein Beispiel gegeben. So sollt ihr alle miteinander handeln. So sollt ihr alle miteinander handeln. Das ist doch pervers, oder? Das kann man doch nicht machen an der Stelle. Der Dienst der Macht funktioniert nur über den Dienst mit dem Handtuch, so hat das mal jemand genannt. Das ist dienende Liebe. Haben Sie das? Der Sohn Gottes, der sich bedienen lassen könnte, der geht auf die Knie und wäscht anderen die Füße. Haben Sie das? Das ist revolutionär. Und das hat Jesus nicht nur in dieser Geste gepredigt oder damit unterstrichen, sondern das hat er gelebt. Wie ging Jesus mit Macht um? Und denken wir immer, er hatte alle Macht der Welt. Wie ging er als solcher mit Menschen um? Über ihn wurde vorhergesagt, er ist ganz anders als alle, die vor ihm waren und alle, die nach ihm kommen. Und dann wurde programmatisch gesagt, er wird seine Macht auf eine ganz andere Weise gebrauchen. Das bereits geknickte Rohr, das wird er nicht zerbrechen. Und den nur noch glimmenden Docht, den wird er nicht auslöschen. So wird er handeln. Und dann lesen Sie einmal in den Evangelien, Sie werden begeistert sein. Jesus überrumpelte die Schwachen nicht rücksichtslos. Und er blies nie den Funken Hoffnung aus, wenn er noch so klein war. Und er benutzte seine Macht nie, um andere auszubeuten, um sie zu kontrollieren, um sie niederzudrücken, obwohl es ein leichtes für ihn gewesen wäre. Und die Geheilten und die Gespeisten und die Aufgerichteten, die hätten alles für ihn getan, einfach weil sie froh waren, von ihm geachtet und wertgeschätzt und beachtet zu sein. Jesus lehnte es ab, Macht zu missbrauchen. Und er benutzte seine Macht immer, um zu befreien, sodass Menschen ihre Menschenwürde wieder zurückgeschenkt bekamen. Er spornte an, ohne zu erniedrigen. Und er ermutigte, ohne abzuwerten. Und Paulus schreibt einmal, Jesus war Gott in allem gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein, sondern er gab all seine Vorzüge auf und wurde Mensch, rechtlos wie ein Mensch. Und er erniedrigte sich bis zum Tode am Kreuz. Das ist dienende Liebe. Liebe Freunde, das ist dienende Liebe. Das ist dienende Macht. Und das ist so entscheidend. Dienende Macht. Dann steht dort der Satz, und der fasziniert mich immer wieder über den Stolbrich. So wie Jesus gedient hat, so sollen wir dienen. Seid genauso gesinnt, wie Jesus gesinnt war. Da regt sich Widerspruch. Wer bin ich denn? Ich bin doch nicht Jesus. Wie kann ich das? Seid genauso gesinnt, wie Jesus gesinnt war. So dient und führt andere Menschen, wie Jesus anderen Menschen gedient hat und sie geführt hat. Daran nehmt immer wieder Maß und von da aus startet in euren Alltag. Lebt die Verantwortung aus in eurer Ehe, in der Familie, in der Arbeitswelt, in den Sport vor allem. Darf ich das mal auf den Punkt bringen? Wir brauchen auch heute Führer. Wir brauchen Menschen, die Macht haben, die in gewissen Positionen stehen, die Autorität haben. Aber wir brauchen solche Menschen mit dem Herzen von Dienern. Bitte? Mit dem Herzen eines Dieners. Wer eine Position übernimmt und ein Amt ausfüllt, der tut das letztlich nicht, um sein Ego zu befriedigen, sondern um anderen Menschen zu dienen. liebe Zuhörer, wir ahnen das. Das ist Revolution. Es geht niemand in den Bundestag, lässt sich hineinwählen, nur um Macht auszuüben, um das Gefühl der Macht zu haben, sondern ist zutiefst beseelt, ich will dem Volk dienen. Was für eine Revolution. Nicht das eigene Ansehen motiviert uns, sondern das Wohl des anderen und ihre Bedürfnisse. Auch wenn schwere Entscheidungen zu treffen sind. Macht muss einhergehen mit Liebe, sonst wird sie gefährlich. Wir haben das Bestreben zu dienen und unser Verlangen zu dienen motiviert uns zu führen. Unser Verlangen zu dienen ermutigt uns und motiviert uns zu führen. Auch alles Leiten in der Kirche und Gemeinde. Da geht es nicht darum, irgendwie, dass man ein Pöstchen hat und irgendwo ein Stück weit vielleicht über anderen steht. Es muss immer eine dienende Funktion haben. Und aus dem Grund, es geht nicht um Ansehen und Ehre. Es geht darum, dass ich zutiefst vom Dienen motiviert bin. Ich möchte mich verschenken und mein Leben wirklich in den Dienst zum Wohl anderer Menschen stellen. Ein zweites. Wir brauchen Führer, die sich Achtung und Mitgefühl für andere Menschen bewahren. Auch der Konkurrent, auch der Untergebene ist Ebenbild Gottes. Von Gott geschaffen, von Gott geliebt. Und er liegt Gott zutiefst am Herzen. Das ist das eine und auch dieses Mitgefühl. Dass wir nicht irgendwo einen Dienst abspulen, sondern dass wir uns immer das tiefe Mitgefühl bewahren an Freude und Schmerz und Verwirrung mit den Menschen, denen wir es zu tun haben. Auch wenn ich eine hohe Position habe. Mitgefühl gibt uns ein Herz, das anderen dient, will helfen, fördern, heilen und auch erträglich machen, auch in schweren Entscheidungen, die manchmal wirklich zu treffen sind. Und ein drittes halte ich für sehr wichtig, wenn man mit Macht zu tun hat, mit einer gewissen Position hat, dass wir die eigene Schwäche und Verwundbarkeit nicht verleugnen. Dass wir nicht über anderen stehen, abgesetzt, sondern ich sage Menschen immer wieder, ich sitze mit ihnen in einem Boot. Wir haben Augenhöhe, auch ich als Pastor. Ich bin nicht mehr als sie. Wir sitzen in einem Boot. Das schafft eine Basis, wo man dann wirklich auch manche Dinge besprechen kann. Macht geht einher mit der eigenen Verwundbarkeit. Und man kann auch hier und da zugeben, dass man Fehler macht und dass man nicht perfekt ist. Man kann über seine Schwächen sprechen. Gott will auch in den Schwachen mächtig wirken. Wir dürfen ruhig verwundete Heiler sein. Und wir werden feststellen, auch wo wir zugeben, dass wir selber in die Kategorie Versager gehören. Menschen, die Vergebung nötig haben. Da rücken nicht Menschen von uns ab, sondern da kommen Menschen uns näher. Und sie sind gerne dabei. Und das Letzte will ich nur anführen hier. Es ist so wichtig, wer irgendwie Position hat, wer irgendwo dienen will und eine gewisse Machtposition auch hat, dass er selbst unter einer Autorität steht. Nichts ist gefährlicher als Macht im Dienste der Arroganz und des Hochmuts. Menschen, die niemand verantwortlich sind, die können mehr und mehr dahin kommen, dass sie auch gefährlich werden. Wissen Sie, und für mich ist das unwahrscheinlich wichtig, auch für mich selber, dass mein Leben den festen Bezugspunkt Gott hat. Er ist die höchste Autorität. Und diesem Gott möchte ich mich gerne unterordnen, der das Beste für mich will. Und das macht den Menschen auch kontrollierbar. Das bewahrt ihn vor Größenwahn. Und irgendwo etwas, dass er sich auch an Menschen vergreift. Gott macht sensibel. Gott macht barmherzig. Gott schenkt Liebe. Und bewahrt auch vor Machtmissbrauch. Der Mensch, der unter Gott lebt und mit Gott lebt, der bleibt berechenbar. Der ist nicht fehlerlos, ganz gewiss nicht, da kann keiner dienen. Aber der wird immer wieder korrigiert. Und der wird auch abends das Gebet des Vaterunsers nötig haben und vergib mir meine Schuld. und ich will anderen auch gerne vergeben. In Reinkultur sehen wir das bei Jesus. Schauen Sie, das Entscheidende ist, dass wir Anschluss finden an Jesus und dass er durch seinen Heiligen Geist unsere Köpfe und Herzen regieren kann an der Stelle. Dann wird sich das, was Jesus gesagt und was er gelebt hat, immer mehr in kleinen Häppchen in unserem Leben ereignen. Dann wird das immer mehr durch unser Leben auch zur Anwendung kommen. Nur durch Gottes Gnade sind wir in der Lage, etwas so Gefährliches wie Macht zu übernehmen und schöpferisch für das Wohl anderer Menschen einzusetzen. Und nun möchte ich Sie fragen, ob Sie heute Morgen Evangelium gehört haben. Evangelium heißt eine großartige, begeisternde Nachricht. Je tiefer ich darüber nachdenke, da liegt die Lösung. Die Lösung vieler Probleme, die wir haben, mit der Macht, mit der Sexualität und auch mit dem Geld. Christus ist der, der unser Leben wirklich auf den Punkt bringt, der unser Leben befreit. Und deshalb, dieser Christus ist für mich der größte Glücksgriff meines Lebens. Dass er sich in meinem Leben engagiert und dass er mich führt und dass er mich prägt. Und ich habe das sehr nötig, ich bin ein ganz kleiner Mensch, dass er mich bewahrt. Er, dieser starke und gute Herr, der hält mich fest, ist mein guter Hirte. Und darüber bin ich so unwahrscheinlich dankbar. Das sind für mich zwingende Gründe, unter anderem zwingende Gründe, dass ich keine Alternative für mein Leben gefunden habe, als mit diesem Herrn zu leben. Ich bin begeistert von einem Leben mit diesem Christus. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie heute Morgen Impulse bekommen haben, über die Sie weiter reflektieren und nachdenken und die Sie vielleicht auch in eine gute Unruhe hineinversetzen. So beginnt es ja, so hat es bei mir begonnen. Und so hat es bei Oliver Huter begonnen, habe ich eben gehört. Und dass Sie merken, da liegt was. Und ich begebe mich auf die Suche. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim tiefen Nachdenken. Amen. Wir hören jetzt ein Lied.